Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend, Thomas, hallöchen.
Hallo.
So. Das ist unsere letzte Folge.
Ja, ja, ich wollte gerade nochmal fragen, wie war dein Weihnachten? Aber
lass mir doch die Pointe, ich wollte gerade so eine dramatische Pause machen und wollte dann hinterher schieben für 2020.
Oh, na, die Hörer wissen doch Bescheid. Wir haben doch vorletztes Mal ja auch schon ausgiebig drüber gesprochen.
Ja, 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 stimmt.
Ja, genau. Wie war dein Weihnachten? Kurze Antwort reicht.
Still, einsam und ruhig. Ach so, gedoppelt. Still und ruhig, gedoppelt. Okay, das war's. Kurze Antwort reicht.
Genau. gut. Also bei uns ja auch sehr ruhig. Zu zweit, ja. Ich, meine Frau, das war es dann schon. Okay, die Hunde halt noch, ja. Die Katzen, der ganze Zoo, ja. Noch dabei, aber ansonsten, ja, dieses Jahr halt sehr ruhig, aber trotzdem das Beste draus gemacht, ja. Kann man sich auch nicht beklagen. Wir schenken uns ja schon seit Jahren nichts mehr, da hat sich jetzt auch dieses Jahr nichts dran geändert, von daher.
Das höre ich auch so oft und dann klappt es doch nicht.
Das mit dem Nicht-Schenken?
Ja, das mit dem Nicht-Schenken, das ist...
Nee, klappt bei uns ganz gut. Ja, bei Freunden klappt es nicht immer, ja, wenn man so Absprachen trifft. Aber da man sich ja dieses Jahr jedenfalls an Weihnachten so nicht getroffen hat wie früher, gab es da ja auch nicht die Problematik, ja, mit Geschenken. Von daher schon okay.
Ja. Ja, dann... Lass uns mal gucken, was wir so an Themen gefunden haben und lass uns versuchen, heute mal nicht so viel abzuschweifen.
Wir mal gucken, was wir so aus dem Ärmel schütteln jetzt.
Ja, oder aus unserem Dokument rausquetschen, wie man es auch nennen mag. Ja, die Firma Xiaomi hat ja ein neues Smartphone vorgestellt, das Mi 11. Das ist jetzt brand new, auch eines der ersten Geräte mit Snapdragon 888, hatten wir letzte Folge auch kurz drüber gesprochen, da haben wir über die ganzen Benchmarks gesprochen. Das soll jetzt aber auch nicht das Thema sein, wie gut oder wie schlecht der SoC ist, sondern wie der Packungsinhalt von dem Xiaomi-Gerät aussieht. Da sieht es nämlich so aus, dass auch Xiaomi kein Ladegerät mitliefert. Und das Interessante ist daran, dass sie vor ein paar Monaten noch genauso wie die Firma Samsung geschrieben haben, ja, bei uns ist alles drin in der Verpackung, da ist alles drin, was man benötigt und das wird auch so bleiben. Sie haben sich da sehr vollmundig in einem Tweet geäußert und dann habe ich mal den alten Tweet gescreenshottet und habe das dann mal getwittert, auch mit Menschen an Xiaomi, aber die haben sich da auch nicht zugemeldet. Die haben das dann auch totgeschwiegen, das ganze Thema. Noch interessanter ist aber, dass sie nicht nur das Ladegerät weglassen, sondern auch das Kabel weglassen. Sie gehen noch sogar einen Schritt weiter. Zumindest ist es bei der Version, bei der Nicht-Global-Version so. Ob es bei der globalen Version dann auch so sein wird, das weiß ich nicht. Zumindest ist es bei der Version, die sie vorgestellt haben, ohne Ladegerät, ohne Netz, ohne Kabel und auch ohne Kopfhörer. Und ob sie mit dem Kabel dann bei der Europa-Version so durchkommen werden, da setze ich jetzt mal ein ganz großes Fragezeichen dahinter.
Das ist eine gute Frage, aber dass es immer weniger Inhalt wird, war ja eigentlich abzusehen. Ich denke mal auch spätestens dann, wenn wahrscheinlich beim iPhone der Lightning-Port wegfällt und wir kein USB-C sehen werden und du dann quasi MagSafe als Ladestandard hast, wird da auch nichts mehr dabei sein, ja.
Ja gut, ich meine, dann geht es ja letztendlich auch nicht mehr in dem Sinne.
Ja okay, du könntest MagSafe dabei legen, aber das werden sie auch nicht machen, ja.
Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, es sei denn, sie werden aus EU-Richtlinien heraus dazu gezwungen, dann sieht es natürlich anders aus. Sieht man ja in Frankreich, da wurden sie auch dazu gezwungen, die Geräte...
Ja okay, aber das war ja local, ja, das hat ja nichts mit der EU zu tun, das ist wie gesagt, Gesetzgebung in Frankreich. Die Frage ist halt, inwieweit da eventuell auf europäischer Ebene halt was angeglichen oder vereinheitlicht wird. Muss man mal abwarten. Könnte natürlich sein, dass da was kommt, aber ich denke nicht, gerade wenn es um die Müllreduzierung geht, ja, und da ist ja die EU eigentlich auch sehr hinterher, dann wird es beim Wegfall der Netzteile, denke ich mal, schon bleiben. Die Frage ist halt, inwieweit dann ein Kabel halt noch Sinn macht, Ja. Beziehungsweise in Frankreich war das gerade mit der Freisprecheinrichtung, dass sie dabei sein muss, also mit den Earpods. Da muss man halt mal gucken, was da eventuell auf EU-Ebene da noch für Ideen sein werden, aber ich denke mal, Netzteil ist Geschichte, ja.
Ja. Naja, aber wie gesagt, ich finde es immer so kurios, gerade die Firmen, die sich so aufregen über die Geschichte mit Apple, wo Apple halt angekündigt hat, das Netzteil rauszulassen und wo sie dann jetzt dementsprechend Apple wieder oder den Apple-Weg auch gehen, das finde ich immer so ein bisschen, das hat so ein bisschen Geschmack, finde ich.
Ja. Was willst du machen? Ne? Sie sind ja nicht ganz alleine, Xiaomi, sind ja andere Hersteller auch noch, ja.
Ja, ja,
das Horn geblasen haben und es dann demnächst auch anders machen.
Ja. Naja, egal. Gut, es geht weiter mit kleinen Problemchen, die so aufgetreten sind. Es gibt ja immer noch Display-Probleme. Wir hatten letztens darüber gesprochen, USB-C-Monitore machen derzeit Probleme in Bezug der Auflösung. Da gibt es von verschiedenen Herstellern Probleme. Ein paar sind ausgenommen, ein paar funktionieren. Also das gibt so eine Kreuz- und Quermischung durch die komplette Monitorlandschaft. Und jetzt gibt es auch noch ein anderes Problem, dass Ultraweit-Probleme auftreten oder Ultraweit-Auflösungsprobleme auftreten mit M1 Max, dass sie nicht die volle Auflösung fahren können. Und dass sie da sehr eingeschränkt sind im Auflösungsbereich zu den bestehenden USB-C-Problemen. Also Apple hat derzeit sehr viele Display-Probleme. Sie haben in einem offiziellen Service-Dokument auch angekündigt, dass es da demnächst ein Update geben wird, aber den Zeitplan haben sie leider nicht rausgehauen oder den Termin haben sie leider nicht genannt, wann es dort dementsprechend Big Sur Updates geben wird. Ja.
Ja, wir hatten das letzte Mal auch schon drüber gesprochen, wo es um die USB-C-Problematik ging beim Monitoren, ja, dass nicht alle unterstützt werden. Und jetzt dann auch nochmal Ultrawide. Hat da keiner bei Apple mal so einen Monitor mal getestet? Ja, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, ja, wie sowas durchgehen kann.
Ich meine, das ist ja ein Anwendungsfall, der durchaus in der breiten Masse vorkommt. Das ist jetzt ja nichts Exotisches.
Also ne? Ultraweit ist schon lange keine Nische mehr. Ja. Gerade was Anwendungen betrifft, teilweise ja auch im Spielen. Und ich habe ja hier auch gerade einen Ultraweit zum Testen da, der gerade auch für Spieler gedacht ist. Ja. Kann ich nicht verstehen, wie gesagt, dass da keiner mal auf die Idee kam, das anscheinend zu testen. Oder wo hat sich da irgendwo ein Fehler eingeschlichen vom Testen bis zum Release dann? Weil ich kann mir, wie gesagt, nicht vorstellen, dass da keiner irgendwo mal ein Ultraweit dran hatte.
Ja, das sind Dinge, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann.
Ich auch nicht, ja. Ja. Vor allem, es kann ja nicht an der Power liegen, weil die unterstützen ja 6K oder auch zwei 4K-Displays. Also von der Pixelzahl kriegen sie es ja gebacken. Ja, es muss ja dann wirklich daran liegen, dass es entweder ein 21:9 ist oder wie heißen diese Ultra-Ultra-Weights? Was ist das, 32 zu 10 oder zu 9 irgendwas?
Ja, da gibt es ja mittlerweile auch.
Oder gerade die 21:9 ist ja nichts Ungewöhnliches, ja.
Naja, mittlerweile nicht mehr. Und wenn man sich die aktuellen Preise anschaut, wird es immer mehr ein Massenprodukt. Also die Preise sind derartig gefallen.
Ne? Massenprodukt ist jetzt mal die Frage, aber wenn du den Anwendungsfall hast, entweder halt zwei Monitore hast oder du halt mit einem Monitor arbeiten willst, der zwar die Fläche von zweien vielleicht bietet nebeneinander, aber du den Mittelbalken nicht haben willst, dann kommst du an einem Ultraweit ja im Prinzip nicht vorbei. Ja. Oder selbst wenn du sagst, okay, ich habe jetzt oder will so generell keine zwei Monitore haben, sondern nur eine Ein-Monitor-Lösung, dann bietet sich ja so ein Ultraweit auf jeden Fall an. Und mittlerweile hast du Geräte, die auch von der Größe her interessant sind, die auch von der Auflösung her interessant sind. Die Preise, du hast es eben schon gesagt, jetzt auch nicht gerade das letzte Hemd kosten, ja, wie so andere Monitore teilweise. Also gut, dass ich noch keinen M1 habe, weil dann, wie gesagt, wenn dann an meinem 10 Jahre alten Mac Mini ja so ein Monitor nicht funktioniert oder nicht vernünftig unterstützt wird, okay, ja, das Gerät, ja, die Hardware, aber ein M1, also ein aktuelles Gerät,
Ja, ja gut, man, es liegt ja Gott sei Dank nur an der Software, also am Betriebssystem, ja. Und es ist ja kein Hardware-Problem, was dort vorliegt. Von daher hat Apple da halt bei Big Sur etwas geschlafen oder die Beta-Tests nicht ordentlich durchgeführt. Ich denke mal, das wird das Hauptproblem gewesen sein.
Ja, wer auf weiß, jeden Fall wird jetzt in Zukunft, denke ich mal, auf der Checkliste da noch ein bisschen was mehr draufstehen. Ja.
Das hoffen wir mal. Naja, schauen wir mal.
Okay. Gut, ich muss mal den Ton an meinem Telefon ausmachen.
Ja, ja, mach mal. Das war auch eine gute Überleitung. Ton ist eine sehr gute Überleitung. Es geht okay. Nämlich weiter mit AirPods Max. Da gibt es nämlich so kleine Problemchen. Nicht in Bezug auf den Ton, sondern in Bezug auf Bildung von Kondenswasser. Hast du das mitbekommen?
Überhaupt nicht.
Da hat sich die Twitter-Timeline und auch die derzeitige amerikanische Tech-Press so ein bisschen überschlagen in den letzten Stunden. Gestern Abend ging es eigentlich los und heute hat sich das weiter durchs Netz gezogen, das Ganze. Es beklagen einige Kunden von dem Kopfhörer, dass sich in den Ohrmuscheln, also hinter den abnehmbaren Polstern, Kondenswasser bildet. Und da gibt es auch beeindruckende Bilder im Netz. Ich meine, sicherlich kann man solche Bilder natürlich auch faken, indem man da einfach ein paar Tropfen Wasser reinmacht, vielleicht auch ein paar mehr Tropfen reinmacht, als sich gebildet haben. Das mag durchaus möglich sein. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil wir haben ja eine Metallohrmuschel. Wir haben ja dann den abnehmbaren Ohrpolster oder die abnehmbaren Ohrpolster. Und wenn man dann draußen ist, wo es derzeit auch nicht gerade so warm ist, das warme Ohr hat, warmes Ohr, kalte Metallfläche, kalte Außentemperaturen oder kalte Außenumgebung, da kann es dann zu dieser Wärmebrücke oder zu diesem Aufeinanderkommen von diesen verschiedenen Temperaturen kommen. Und da, wo diese Temperaturen aufeinanderkommen, da kann sich natürlich auch in der Ohrmuschel Kondenswasser oder Kondenstropfen bilden, ist ja eigentlich ganz logisch.
Ich wollte es eben sagen, es ist ja Metall und wie groß oder wie kalt waren die Geräte? Ja, oder hast du die draußen liegen gehabt? Auf die Idee jetzt mit denen bei den Temperaturen draußen rumzulaufen, bin ich oder wäre ich jetzt nicht gekommen, weil ich solche Kopfhörer draußen nicht trage. Ja. Ich frage mich das eben, wenn andere mit Over-Ears und Riesenteilen da durch die Stadt laufen früher, ja, habe ich mich auch mehr gefragt, okay, meins ist es jetzt nicht, wer es machen will, soll es machen, aber deswegen bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen oder wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mit den AirPods Max gerade bei dem Wetter jetzt raus rumzulaufen. Ja. Aber das kann durchaus mit so ein Fall sein, wo es dann dazu kommt. Ja.
Aber es gibt ja auch Leute, denen ist das egal, die laufen mit den Dingern draußen rum, egal ob es jetzt ein Apple-Produkt ist oder ob es jetzt ein Bose ist, etc.
Wie gesagt, es geht mir jetzt nicht darum, mit den AirPod Max draußen rumzulaufen, sondern generell mit dieser Art von Kopfhörer.
Ja, ja, klar,
schon das verstanden. Das ist halt nichts für mich draußen. Wer es machen will, okay, ja, aber wie gesagt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Ja, aber...
Und wer legt schon die Dinger in den Kühlschrank, ja?
Naja, aber nein, du hast natürlich eine Körpertemperatur und wenn du jetzt mit den Dingern rausgehst, dann fangen sie natürlich an, außen am Metall die Außentemperatur anzunehmen und irgendwo treffen dann diese beiden Kälte- und Wärmezonen aufeinander und da, wo sie aufeinandertreffen, da gibt es Kondenswasser.
Kann passieren.
Auch so ein Ding, was Apple wahrscheinlich nicht berücksichtigt hat bei der Konstruktion oder bei der Überlegung, die Dinger zu designen. Metall ist ja schön, Metall ist ja auch sehr hochwertig, ganz klar. Aber da sind dann diese Nebeneffekte, die aufgetreten sind, die sie wahrscheinlich nicht berücksichtigt haben.
Aber wie gesagt, da müsste ich mir auch den Schuh anziehen, weil auf den Test wäre ich auch nicht gekommen. Oder auf den Anwendungsfall wäre ich nicht gekommen, die Dinge draußen zu tragen und vor allem dann im Winter.
Ja, gut, im Winter macht es ja eigentlich noch mehr Sinn als im Sommer, weil im Winter
schön wärmst du dir
dann deine Ohren.
Ja, nee, aber das wäre für mich kein Gerät, was ich so einfach draußen tragen würde. Mm-mm.
Ja, okay. Ja, ja. Okay.
Aber wie gesagt, den Schuh müsste ich mir dann auch anziehen als Ingenieur oder als Entwickler bei oder auch als Tester. bei Apple, selbst wenn sie gesagt haben, hier nimm die Dinger mal mit und test die mal. Ich hätte die nur im Haus getragen oder benutzt. Ja. Das wäre mir nicht. Das Einzige, wo es hätte passieren können, ist, wenn die wirklich bis ich zu Hause gewesen wäre, vielleicht einen ganzen Tag im kalten Auto bei den Temperaturen gelegen hätten und ich die dann direkt aus der Verpackung hole, aufsetze, dass da vielleicht was gewesen wäre. Oder wenn du sowas zugeschickt kriegst und die sind gefühlt eine Woche im Winter auf dem DPD-Wagen unterwegs, ja. Und du packst sie direkt aus und setzt sie auf und merkst dann nach 4 Stunden, oh, holla, ja, da sind ja ein paar Tropfen irgendwo, ja. Okay. Aber ja.
Dumm gelaufen. Na gut.
Ja. Erweitert Frage auch wieder das Testszenario.
Ja. Ja, oder das erweitert quasi die Erfahrungen, die man dann daraus schließen kann, aus diese ganzen Gegebenheiten. Und die Frage ist natürlich auch, wie stark ist das die Bildung von dem Kondensat? Machen das die Kopfhörer auf lange Sicht mit? Nehmen die dadurch Schaden oder ist denen das quasi egal und es tropft einfach ab und gut ist? Einige Nutzer haben auch geschrieben, naja, da muss man halt im Zwischenraum ein bisschen Papier reinstopfen und dann die Ohrpolster wieder draufklicken. Aber das kann ja auch nicht die Lösung und der Workaround sein. Nee. Und ich denke mal, das würde auch den Klang beeinträchtigen, wenn ich in diese Ohrmuscheln in dem Zwischenraum noch irgendwie Auspolsterungen in Form von Papier vornehme. Ja, und irgendwann vergisst man denn, das Papier rauszunehmen und es tropft schön rein und dann hat man irgendwann Schimmelbildung. Das ist das nächste Problem.
Man müsste YouTube mal jetzt die nächsten Tage beobachten, ob da irgendwo so ein Modding-Tutorial kommt, wo einer, keine Ahnung, mit einem 2mm Bohrer oder so für einen Abfluss sorgt, ja, in den Geräten.
Also eine Dachrinne oder so ein Abflussröhrchen oder so, ja. Oder eine Drainage irgendwie in den Kopfhörer reinlegt. Genau. Oder ob es vielleicht irgendwann Third-Party-Anbieter gibt, die so so Schwämmchen anbieten, die man innen drin positionieren kann.
Ja, der Zubehörmarkt ist groß. Ja. Apropos, da können wir auch gleich mal ein bisschen was vorziehen. Ich hatte nämlich auch noch was für das AirPod Max an kleinen News noch. Und zwar Waterfield gibt es jetzt ein Case für die AirPods Max, was quasi so eine ganze Tasche ist, wo du den ganzen Kopfhörer reinmachst. Kannst du mit oder ohne Smart Case benutzen, wobei das Case jetzt auch Magnete integriert hat, damit er halt direkt in den Sleep Mode oder in den Energiesparmodus geht. Link machen wir mal in die Shownotes rein. Wenn man Bedarf an sowas hat, okay, aber wir hatten ja eh schon, als das AirPod Max vorgestellt wurde und das Smart Case gezeigt wurde, hatten wir ja eh schon gesagt, das wird nicht lange dauern, bis da Third Party irgendwas kommt. Jetzt ist es da, das ist jetzt das erste, was ich gesehen hatte an so einem Case für die AirPods Max. Ja, ich denke mal, einige Versionen oder Liefertermine sind schon ausverkauft. Ich glaube, ich hatte jetzt was gelesen von Februar anscheinend, Lieferzeiten. Wenn man da Bedarf dran hat, okay, ja. Aber ich denke mal, da wird dann noch einiges kommen die nächsten Wochen in der Art und Weise. Und was ich dann auch gesehen hatte, und das verlinken wir auch mal, es gibt mittlerweile Custom AirPod Max in Gold für $108,000.
Okay.
Wir haben ja auch immer mal so scherzhaft gesagt, Gold ist best. Ja. Also wer da jetzt Interesse dran hat, könnte sich da auch mal den Link angucken. War ja im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit. Das ist ja bei den iPhones oder bei allen Sachen von Apple ja auch. Ja. Irgendwann hast du einen, der klebt da Diamanten drauf. Ja. Oder wie gesagt, vergoldet den ganzen Kram. Ja. Jetzt haben wir es bei den AirPod Max auch. Es gibt halt nichts, was es nicht gibt, ja.
Naja klar, es gibt ja auch eine Kundschaft oder eine Klientel dafür, für diese ganzen Produkte, ganz eindeutig gibt es ja. Es gibt für alle Leute, die schon alles haben und sich sehr viel leisten können, die greifen dann zu solchen verfeinerten Luxusprodukten.
Ja, genau. Genau. Ja. Und dann gab es ja jetzt auch gerade, und da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise ob Apple die ja, nach unten hin des AirPod Max vielleicht nochmal ein bisschen oder die Produktpalette nach unten da noch ein bisschen erweitern wird. Und jetzt gab es Gerüchte für AirPod Max Sport Edition. Mhm. Angeblich ja, nächstes Jahr soll es soweit sein. Bisschen günstiger und auch leichter vom Gewicht her. Angeblich ja so um die $400, wobei so viel günstiger ist es jetzt auch nicht. Und ob das dann für den Preis interessant wäre, muss man mal abwarten. Aber da kommt Apple anscheinend auch, wobei es sollen dann nicht Over-Ears, sondern On-Ears sein.
Okay.
Das ist auch nochmal so eine Sache. Ist natürlich schon auch wieder, ja, was möchte man haben? Aber da könnte von Apple auch nochmal nach unten hin was kommen, was dann nochmal ein bisschen günstiger wäre, aber dann auch wieder halt keine AirPods, ja, oder keine AirPods Pro, beziehungsweise halt, wer dann lieber was von Apple gerne hätte, anstatt Beats, da nochmal was. Ich hatte ja gesagt, ich bin mir da nicht so ganz sicher, ja, du hattest gesagt, da könnte was kommen, und sieht halt jetzt aktuell eventuell auch danach aus, dass was kommt.
Naja, das zeichnet sich ja dann immer mehr ab, wenn sie wirklich diese Sports rausbringen sollten, dass auf lange Sicht die ganze Beats-Marke verschwindet, weil sie schließen ja dann quasi alle Produktlöcher, die sie im Moment haben, gegenüber Beats ab, wenn sie jetzt quasi Sport und noch die normalen haben, Over-Ear, On-Ear.
Ja, es ist halt die Frage,
quasi geht alles das dann, abgedeckt.
Genau, geht das dann so in die Richtung wie die Solos zum Beispiel, ja. Und wie viel günstiger als die Max würde dann das Sport wirklich werden? Wollen sie eventuell auch wirklich dann die ganzen Preissegmente einfach abdecken? Das ist ja die nächste Frage. Weil man mal guckt, was es von Beats dann um einiges oder günstiger dann auch noch gibt, haben die ja zumindest mal, was den Preis betrifft, auf jeden Fall noch eine Daseinsberechtigung. Nur wenn Apple sagt, wir wollen das alles gerne selbst machen, wird es für Beats oder wird die Luft für Beats natürlich schon auch eng. Ja,
ja, sie wird
die Luft eng?
Nee, die
Luft
eng.
Knapp.
Knapp oder genau, dünn. Knapp. Dünn wird sie.
Oder dünn, ja, dünn. Genau.
Ja. Dünn. Was auch immer. So. Knapp, dünn, egal. aber man muss ja auch bedenken, dass in Amerika die Marke Beats noch ein ganz anderes Standing hat als in Europa, speziell auch in Deutschland. Also in Deutschland ist Beats jetzt nicht so der Big Player. Und vielleicht haben wir auch so den amerikanischen Markt nicht so exakt im Auge, dass wir das jetzt beurteilen können. Also in Amerika ist es nach meiner Meinung ein ganz anderer Player als bei uns.
Möglich, ja.
Naja, ich war nie so Beats-Fan, ich muss es zugeben, die haben mir vom Design nie so richtig gefallen. Und ich hatte mal früher Beats getestet, die waren mir zu basslastig, aber das hat sich ja dann auch etwas gegeben mit den neueren Produkten, mit den aktuelleren Produkten, aber trotzdem habe ich nie wieder den Draht zu Beats gefunden und habe mich nie wieder damit beschäftigt, mit der Marke.
Ja. 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 Okay, die einzigen, mit denen ich mich anfreunden konnte, waren die In-Ears und dann die großen, die Overs oder die Studio dann auch wieder. So alles, was zwischendrin war, war eigentlich auch nicht so meins.
Ja.
Von Beats, ja.
Naja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass so der lange Plan von Apple ist, Beats langsam auslaufen zu lassen und dass das ganze Portfolio letztendlich irgendwann bei Apple direkt aufgehen wird. Das, denke ich, ist der lange Plan.
Ja. Ja. Langfristig vielleicht, ja.
Ja, langfristig. Mhm. Klar. Ja. Ich glaube, spätestens dann, wenn die Sports draußen sind und wenn sie die vorgestellt haben, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass es sich ab diesem Zeitpunkt dahingehend entwickeln wird, dass die Marke Beats dann langsam auslaufen wird.
Ja, da müsste aber schon einiges noch passieren, gerade auch was den Preis betrifft, weil wenn man mal guckt, wo Beats anfängt.
Ja, vielleicht will auch Apple gar nicht mehr den ganzen unteren Bereich abdecken.
Ja,
vielleicht
wollen sie das gar nicht. Ja. Ne? Das könnte auch sein, ja.
Das war ja noch nie der Anspruch bei Apple. Ja. Ja. Gut. Dann lass uns doch nochmal über das Thema iCar sprechen. Da hatten wir letzte Woche schon ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Da hatte ja Reuters einen sehr kräftigen, starken Artikel rausgehauen zum Thema iCar. Und jetzt hat Morgan Stanley, ein extrem renommiertes Bankhaus, auch nochmal eine schöne Analyse rausgehauen. Und letztendlich kann man zusammenfassen, dass man herauslesen konnte, dass sie es begründet haben und auch fein herausgearbeitet haben, dass am meisten Tesla Angst haben muss vor der ganzen Apple-Geschichte oder vor dem eventuellen iCar. Im Moment berichten ja viele darüber, dass das ganze Thema schon gegessen ist und dass wir ein iCar sehen werden. Das halte ich allerdings noch für ein starkes Gerücht. Und viele gehen ja auch fest davon aus, nur weil jetzt Reuters so einen Bericht raushaut und weil jetzt auch Morgan Stanley sich dazu genötigt fühlt, eine Analyse rauszuhauen, heißt es noch lange nicht, dass wir letztendlich auch ein eigenes Auto von Apple sehen werden. Das noch mal so angemerkt. Und da sind noch so viele Fragezeichen, die im Raum umherlaufen und die in dieser Autoblase im Moment umherlaufen, dass ich nicht glaube, dass das überhaupt letztendlich in einem wirklichen finalen eigenen Auto enden wird. Das ist meine derzeitige Meinung dazu. Aber jedenfalls hat Morgan Stanley prognostiziert, wenn es dazu wirklich kommen sollte, dass sich Tesla diesbezüglich sehr warm anziehen muss, weil so die Philosophien und die Ansätze, die Apple verfolgt, sich auch stark mit Tesla decken und das auch sehr stark in die gleiche Richtung gehen könnte, wo sie mit der Entwicklung hingehen und dass Tesla vor den traditionellen Herstellern wie Volkswagen, Mercedes etc. pp. Weniger Angst haben muss als vor Apple. Gut, das sind natürlich auch logische Gegebenheiten, wenn man sich Apple anschaut und wenn man sich Tesla anschaut und wenn man sich die grundsätzlichen Philosophien anschaut, kann man sich das auch an den 10 Fingern abzählen. Dazu muss ich jetzt nicht unbedingt Morgan Stanley sein. Aber
aber im Vergleich zu Apple als Neueinsteiger, ja, ist Tesla, denke ich mal, immer noch besser aufgestellt, alleine schon wegen der Modellpalette. Das wird auf jeden Fall, selbst wenn Apple relativ zeitnah mit einem Auto kommen sollte und Reuters sagt ja, oder spricht von einem Produktionsstart 2024, ja, was ja auch noch ein bisschen in der Zukunft ist, dann gab es jetzt gerade auch wieder einen Artikel von Kuo, der sagt hier 2025, 27, sagt er als Produkt Launch jetzt, also Produktion entsprechend ein bisschen früher, muss man mal, ja, das ist halt alles momentan so Glaskugel lesen, aber gerade warm anziehen, denke ich mal, kann sich eigentlich jeder Elektrowagenhersteller, der von der voraussichtlichen Fahrzeugklasse was Ähnliches herstellt, ja. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass Apple mit einem Kleinwagen kommen wird und auch nicht die Masse produzieren werden kann oder produzieren kann einfach, wie jetzt, da hatten wir es jetzt mal schon drüber gesprochen, wie VW zum Beispiel. Das wird auf jeden Fall ein Fahrzeug werden, was in relativ kleinen, in Anführungszeichen, Stückzahlen am Anfang kommen wird, wenn überhaupt, ja, wie gesagt, relativ klein, und wahrscheinlich auch weiter oben angesiedelt. Da hatten wir jetzt letzte Woche schon ausführlich drüber gesprochen. Von daher denke ich mal, muss sich auch Tesla nicht so viele Sorgen machen, was gerade ihr Model 3 Geschäft betrifft, ja, was ihr X-Geschäft betrifft, was ihr Cybertruck-Geschäft betrifft, was ihr Roadster-Geschäft betrifft. Das ist, denke ich mal, alles, da brauchen die sich keine Gedanken machen. Das ist, denke ich mal, nicht das, was Apple macht. Die werden zum Produktions- oder zum Verkaufsstart nicht mit 3 Modellen da sein und da das alles abdecken.
Davon gehe ich auch aus.
Dass die das natürlich in die Verkäufe reinfressen, gerade wenn es so, keine Ahnung, Model S vielleicht SUV oder so sein wollte oder sein würde, was kommt, dass die da entsprechend in das Segment da rein, klar, aber alles, was, wie gesagt, Model 3, keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen, ja.
Ja, ich meine, das hat ja Tesla letztendlich auch so gemacht. Die haben mit den Premium-Geräten angefangen. Hm. Ganz früher war es ja ein Roadster, also der allererste war ja letztendlich ein Roadster. Hm. Und dann kam ja dann später, glaube ich, das Model S. Das war, glaube ich, das erste Gerät oder das erste Fahrzeug, was nach dem Roadster kam. Hm. Und dann haben sie quasi das Premium-Segment bedient und sind dann Stück für Stück runtergekommen, bis sie jetzt beim Model 3 sind. Das ist ja jetzt das Einstiegsgerät, das Einstiegsfahrzeug. Mhm. Und man munkelt ja auch, dass da noch was drunter kommen soll und so eine Art Golfgröße in Anführungsstrichen. Und dass sie jetzt auch noch das untere Segment bedienen wollen. Also
in Richtung. Nee, parallel eigentlich, Model 3 und dann soll ja...
ja klar, parallel, also mehrere Fahrzeugkategorien.
Was ist dieser Flügeltürer, das Model Y?
Model X. Das?
Model X, X ist das. Ja, wie gesagt, da soll ja da quasi nochmal so auf Basis von dem Model 3 ja fast Vergleichbares nochmal kommen. Dann glaube ich ja ohne die Flügeltüren, aber auch
halt... Nee, Model Y ist doch unter Model 3, ne? Das ist dann noch der kleinere, ne?
Boah, frag mich. Ich denke eher, der wird ja nicht auf der Basis von Model 3 gebaut.
Bin ich jetzt nicht im Thema, aber ich glaube, entweder sind sie identisch auf der gleichen Ebene, auch im gleichen Preissegment, oder sie sind quasi noch, oder das Model Y ist quasi noch unter dem, keine Ahnung, kann sein. Bin ich jetzt nicht so im Thema.
Auf jeden Fall, wie gesagt, ich denke, da kann sich nicht nur Tesla, oder nicht nur Tesla wird sich da Gedanken machen, wenn Apple wirklich kommen sollte, sondern gerade auch die anderen, ja. Auch gerade die traditionellen Autohersteller, die jetzt mit ihrer Batterieoffensive quasi kommen, ja, mit ihrer Stromoffensive, wenn man es denn mal so nennen will, ja, kommen, die können sich da auf jeden Fall auch schon mal entsprechend ihre Gedanken zu machen, weil das wird da auf jeden Fall auch reinfressen, ja.
Ja, davon ist auszugehen, ne?
Und wenn Tesla ihre Pläne wirklich so weiter durchziehen kann, wie sie es planen, dann denke ich mal, sind die noch besser aufgestellt als ein paar andere Hersteller, ja, die jetzt nach und nach erst anfangen, ja, und ihre Fahrzeuge bringen. Ja.
Hm. Ja gut, ich meine, Apple hat natürlich wahnsinnige Vorteile. Apple hat ein enorm großes Stammkapital, aus dem sie schöpfen können und wo sie natürlich auch die Produktion und auch das ganze Know-how herausstampfen können quasi. Sie können sich auch Know-how einkaufen. Sie haben sehr viele Möglichkeiten, sich auch Talente von anderen Firmen zu holen, was sie auch teilweise schon gemacht haben in der Vergangenheit. Und es sind natürlich auch begehrte Jobs. Also man geht gerne nach Apple und möchte das mit vorantreiben. Also Apple kann auch Talente binden ans Unternehmen. Also es sind alles so Vorteile, die Apple hat, die jetzt so ein kleines Start-up nicht hat, die sich jetzt überlegen, ein Auto zu bauen. Ich sag mal, es gibt ja auch da Beispiele wie Sonor Motors, die haben es ja auch mehr oder sind immer noch dabei, ihre Elektrofahrzeuge an den Markt zu bringen und sind immer noch dabei, das Ganze zu machen. Die haben es natürlich wesentlich schwerer, allein vom Kapital her, als wenn das jetzt Apple macht. Ne? Oder Apple hat unendlich viel Kapital, das Ganze voranzutreiben.
Ne? Ja, aber auch da, wenn ja was Talent betrifft, muss man als Apple auch aufpassen, wenn du da 20 Jahre entwickelst, ja, und da kommt kein Produkt bei raus, wird der eine oder andere vorher auch schon wieder sich jemand anders gesucht haben. Das ist wie im Fußball, ja, wenn du da Spieler hast, die halt Champions League spielen wollen und du bist im Verein und kriegst das nicht gebacken, dann sind die früher oder später weg. Weil das ist ja
ein Ziel. Ja, klar.
Wie gesagt, Champions League ist ja, willst du spielen und dann Verein, ja, kriegst du nicht gebacken, ja, dann bist du ruckzuck weg. Ja, und das ist ja bei Apple auch, ja, da hat man ja auch schon gehört, der eine oder andere hat das Unternehmen ja auch wieder verlassen, ist da in Richtung anderer Autohersteller gegangen. Von daher ist halt so eine Gratwanderung, ja. Deswegen vielleicht jetzt auch so ein bisschen halt die Zielsetzung mal wieder, ja, dass man bis dahin hoffentlich auch dann ein Produkt hat, ja. Wie es dann kommt, muss man mal einfach abwarten, ja. Aber Ja, was mich eigentlich mehr interessiert als das fertige Auto, ist halt wirklich die Technik, die dann drin steckt. Vom Elektromotor mal angefangen, ja, was kommt da, was kann man von Apple erwarten? Und gerade auch Batterie, weil das wird ja auch momentan so gemunkelt, Apple hätte da eine neue Batterietechnik am Start, hätte viel an Entwicklung halt da auch in die Batterie gesteckt, um aus einer kompakteren Batterie mehr Leistung halt einfach rauszuziehen. Von daher mal gespannt, was da kommt. Und wenn sie da wirklich, oder wenn Apple es wirklich schafft, gerade in der Batterietechnik da nochmal neue Ansätze oder eine kleinere Funktion zu machen, dann kann sich definitiv der ein oder andere Autohersteller da auf jeden Fall sehr warm anziehen. Weil wenn sie die Batterie kleiner kriegen, leichter kriegen, mehr Leistung rauskriegen, die günstiger produzieren können, was sich dann natürlich auch auf den Verkaufspreis auswirken kann oder auch auf die Marge, die sie einfach an so einem Auto rausholen. Warum sollte Apple ein Auto, was vielleicht vom Auto an sich eine E-Klasse entspricht, elektrifiziert dann, ja, warum sollte ich die billiger verkaufen als Daimler, ja, wenn ich sie günstiger herstellen kann? Und die Qualität und das drumherum alles stimmt, warum sollte ich dann weniger Geld nehmen? Dann nehme ich doch ähnlich Geld, ja, und meine Marge ist einfach besser, ja. Und ich verdiene im Auto und dann kann ich denen noch vormachen, ja, wie viel Geld man an einem Auto verdienen kann, ja. Das kommt ja dann noch dazu, ja.
Am Markt orientieren. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, wenn sie trotzdem etwas günstiger sein können, durch eine attraktive Preisgestaltung noch ein wenig Druck auszuüben. Es muss jetzt gar nicht exorbitant viel günstiger sein, sondern nur ein Hauch günstiger sein.
Ich denke mal, alleine auf wegen Apple wird es nicht unbedingt günstiger werden. Die fahren dann einfach eine wesentlich bessere Marge und verdienen von Anfang an halt auch dann entsprechend Geld, was natürlich schon auch wieder in Entwicklung zurückfließen kann. Von daher, wie gesagt, die werden keine E-Klasse zu C-Klasse-Preisen verkaufen. Weil sie könnten.
Das glaube ich auch nicht.
Die werden sich da schon entsprechend orientieren, ja. Genauso wie es Tesla ja auch macht. Und die haben halt nach wie vor ihren Bonus, einfach was halt Vorsprung durch Technik betrifft, um es mal so zu sagen. Ja, kleine Spitze, Peng. Ja. Von der Qualität her und mit den Problemen, die sie zu kämpfen haben, wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ja. Aber die wissen, was sie an Paket haben. Die waren jahrelang Vorreiter. Oder sagen wir mal, jahrelang, genauso wie Apple, ja, hatten sie ihren Vorsprung einfach, was das Auto betrifft, ja, rein elektrisch, ja, konntest du ja sagen, es gibt im Prinzip, oder gab ja jahrelang im Prinzip nur Tesla. In dem Bereich. Klar gab es andere Hersteller noch, aber halt nichts in dem, was du halt direkt mit Tesla vergleichen kannst. Deswegen haben die sich natürlich auch preislich ganz klar, ja, positioniert, ja. Und warum sollte Apple das anders machen?
Ja, klar.
Wie gesagt, ich sehe halt nur 2000, okay, man weiß natürlich nicht, was hinter verschlossenen Türen läuft, aber 2024, 4 Jahre, beziehungsweise 3 Jahre, sehe ich jetzt nicht unbedingt, ja. Das ist halt das große Fragezeichen bei mir auf der Stirn, ja.
Ja, ich meine, man weiß ja wirklich nicht, wie weit die Entwicklung schon vorangeschritten ist.
Angeblich hatten sie ja schon mal ein Fahrzeug quasi so weit, dass sie in die Produktion hätten gehen können. Sie haben halt nur gemerkt, dass unter dem Strich ein Preis rauskommt, ja, den wahrscheinlich noch nicht mal Apple-Fans bereit sind zu zahlen. Ja. Mhm. Und von daher haben sie gesagt, okay, wir müssen jetzt noch quasi nochmal bei Null anfangen. Das ist ja auch so ein Gerücht, ja, was die Runde macht, ist, dass sie ja im Prinzip schon ein Fahrzeug hatten, ja, das aber viel, viel, viel zu teuer war für den Markt. Ja. Und dass sie dann nochmal die Entwicklung bei Null angefangen haben. Das war ja vor ein paar Jahren die Gerüchte, dass sie mit ihrem, wie hat das Projekt?
Titan, oder was meinst du?
Genau, Projekt Titan, dass sie das quasi rebootet haben und dann nochmal bei Null anfangen.
Da gab es ja auch irre viel Personalwechsel innerhalb dieser Projekte letztendlich. Klar. Und man weiß ja auch nicht, was genau stattgefunden hat oder was der Strategiewechsel exakt war bei dieser Umbesetzung vom Personal.
Ja, gab es da eventuell auch so einen Punkt wie beim iPad damals, ja, dass man gesagt hat, hier Freunde, wir machen jetzt anstatt einem iPad, ja, bauen wir jetzt ein iPhone. Die Technik
ja, das
ist
iPad
so geil.
War ja auch eher als genau. Das iPhone. Das wissen ja auch viele nicht. Ja. Sie haben ja zuerst das iPad quasi entwickelt und waren zuerst am iPad.
Und dann haben hat man das gesehen, mal hier, das ist so geil, lass uns das in ein Telefon.
Telefon
oder lass uns ein Telefon draus Telefon machen.
Ja, ja.
Und an was haben die dann im Projekt Titan gearbeitet? Haben sie vielleicht wirklich da zuerst nur auf Software oder einzelne Komponenten gesetzt im Auto und haben dann gemerkt, oh, lass uns da ein Auto draus machen.
Mhm.
Wir können auch selbst ein Auto bauen, komplett. Ja, mhm. Lass uns, das, wir wissen es ja nicht. Ja.
Bloß eins ist auch klar, wenn jetzt Apple wirklich irgendwann anfängt, selbst Autos zu produzieren, unterstellen wir mal diese ganze Geschichte, dass das so stattfinden wird, dann müsste man davon auch was mitbekommen haben. Sie müssten ja irgendwo entweder eine Produktionsstätte errichten, eine Produktionsstätte aufkaufen, also irgendwie so ein Vorhaben, das wäre ja rausgekommen.
Die Frage ist halt, haben Sie oder wollen Sie eine Kooperation machen mit jemandem? Mit wem wollen Sie es machen? Wo wollen Sie es machen? Und wenn du mal den Blick Richtung China machst, ja, wer weiß, ob Sie da vielleicht, keine Ahnung, sich Produktionskapazitäten einfach einkaufen.
Ja, es gibt ja nicht nur China, weil es gibt ja Magma als Auftragsfertiger, der ja auch für viele produziert, bestimmte Kleinserien etc.
Ja, aber ich meine ja, China ist weit weg. Okay, klar, die Welt ist mittlerweile eine Kugel und klein. Aber
eine Kugel war sie schon immer. Du meinst, sie ist kleiner geworden.
Ja, genau. Ja. Ja. aber trotzdem denke ich mal, kannst du gerade in dem Bereich da drüben eventuell noch die Strippen irgendwo ziehen und Kontakte spielen lassen und Verträge abschließen, die eventuell nicht so schnell, ja.
Ja, aber überleg mal, was alles bei Foxconn an Informationen raustrudelt, wenn es um iPhone-Geschichten geht.
Ja, etc. Das ist ja was anderes jetzt wieder als Autos.
Ja, aber ich denke, das wäre früher oder später auch rausgekommen. Ich meine, seit 2015 existiert Project Titan in irgendeiner Weise.
Wie gesagt, ja. 2024 laut Reuters soll, wie gesagt, die Produktion anlaufen.
Ja,
das ist ja noch ein bisschen Zeit. Also da kannst du ja, aber wie gesagt, da, wenn da schon irgendwie, keine Ahnung, Vorgespräche gelaufen sind oder so, und das ist ja wahrscheinlich auch dann nicht unbedingt Apple direkt, sondern wieder irgendeine kleine Tochter, ja, die auch ganz anders heißt. Das hatten wir in der Vergangenheit ja bei dem einen oder anderen ja auch schon, wo Firmen im Auftrag von Apple oder wie gesagt Töchter von Apple unter anderem irgendwo. Deswegen, das, man weiß es nicht, ja. Da ist vielleicht irgendwo eine Produktionsstraße angemietet mittlerweile, ja. Die warten nur auf Pläne von Apple, ja, oder auf Pläne, die dann von Apple sein werden, ja, und dann rollen da vielleicht 10 Autos vom Band, ja.
Ja, die dementsprechende Output wird wahrscheinlich nicht zu groß sein, das ist richtig. Ja, gut.
Ich würde mir natürlich wünschen, Apple würde dann eine komplette Firma aus dem Boden stampfen, eine komplette Produktion aus dem Boden stampfen, ja. Aber das würde wahrscheinlich über kurz oder lang sowieso kommen.
Wenn Sie es ernst meinen, müssten Sie das machen, klar. Aber ja, die Sache ist natürlich auch, wie sieht es dann auch mit Servicegeschichten aus, bei Geschichten, wenn das Fahrzeug in irgendeiner Weise defekt ist, wenn es repariert werden muss,
tralala,
Ersatzteile.
Tesla?
Ja, Tesla macht das mit Vor-Ort-Reparaturen zum größten Teil, dass da ein Techniker rauskommt und repariert das Gerät, wenn es möglich ist, vor Ort. Und ich weiß gar nicht, wie es bei Blechschäden aussieht. Ich glaube, da muss man dann, bin ich jetzt gar nicht so im Thema, kann ich jetzt gar nicht so sagen.
Deswegen, also das kriege ich mal, also zumindest mal das dürfte Apple ja wohl hinkriegen.
Dann
machen sie es eben da wie Tesla, keine Ahnung, dann machen sie vielleicht einen Vertrag mit ATU, ja.
ATU,
ja, ich glaube jetzt nicht, mal so rausgeworfen.
Ja, nein, also, dass sie sich da meinst, eine Kooperation bei anderen Werkstätten mit einkaufen, ja, in irgendeiner Weise. Weiß ich nicht, ob das der Weg ist, den Apple gehen will. Könnte natürlich sein, ja. Dass man dann quasi das genauso macht wie autorisierte Servicepartner bei den iPhones. Da gibt es ja auch genügend autorisierte Reseller, die auch iPhones reparieren dürfen im Auftrag etc. Oder auch MacBooks reparieren dürfen, dass man das dann vielleicht auch so mit den Fahrzeugen macht, jedenfalls wenn es um die Blechgeschichten geht. Und wenn es um die Elektronik geht und die ganze andere Geschichte, dass das dann Apple-Techniker direkt machen mit Servicefahrzeugen, keine Ahnung, wie man das gestalten könnte.
Ja. Keine Ahnung, ja. Genau.
Weil es ist ja halt, wie gesagt, es ist ja ein komplettes Fahrzeug, was auch über recht konventionelle Technik verfügt. Fahrgestell, Reifen, Lenkung, tralala.
Ich hatte eben jetzt ATU auch nur gesagt, weil ich glaube, ich hatte mal eine News gelesen, dass ein chinesischer Autohersteller, der hat ja, der in Deutschland ja auch kein eigenes Netz hat an Händlern, ja, und Servicestätten, die hatten, glaube ich, einen Vertrag gemacht mit ATU, damit die Fahrzeuge von denen irgendwie da dann halt, was Service etc. betrifft, bei ATU dann direkt gemacht werden können. Deswegen hatte ich das jetzt mal so rausgeworfen. Also irgendeine Lösung findet man da bestimmt, ja. Und wie gesagt, bis, keine Ahnung, 2025, 26, je nachdem, wann dann die Geräte nach einem Produktionsstart, oder die Fahrzeuge nach einem Produktionsstand dann auch mal ausgeliefert werden, Produktionsstart dann auch mal ausgeliefert werden, ist ja noch ein bisschen hin. Ja, da kann man sich ja über so Kleinigkeiten dann noch Gedanken machen.
Naja, was heißt Kleinigkeiten? Also der Service oder das Serviceproblem ist keine Kleinigkeit, ne?
Ja, okay, mein Gott, alles was Elektronik und Software betrifft, kannst du in einem Apple-Shop machen, ja. Da haben wir ja genug in Deutschland. Was halt wirklich die Frage ist, ist halt Reparaturen dann. Wenn wirklich mal hier, keine Ahnung, Bremsen getauscht werden müssen, Ölwechsel hast du ja nicht mehr, ja. Ein Blechschaden ist, das ist halt die Frage, ja.
Nein, Ölwechsel hast du nicht mehr. Das Einzige, was du halt noch hast, ist Bremsflüssigkeit.
Bremsen dann, ja, genau.
Das ist das Einzige, was dann noch an größeren
Flüssigkeiten hast. Bremsen und Unfallschaden im Prinzip, ja.
Blech,
klar, und, genau. Ja, und natürlich, klar, Elektronik kann auch mal was kaputt gehen, aber dafür hast du dann quasi dann, oder könntest du dein Apple Service Center haben, ja.
Ja, oder dementsprechend Servicetechniker, die unterwegs sind und dann wie bei Tesla nach Hause kommen und das Fahrzeug dann vor Ort reparieren.
Ja. Was natürlich auch schon geil ist, ja, wenn du nirgends hin müsstest, ja.
Ja, richtig.
Aber das, wie gesagt, das ist noch viel zu früh.
Ja, deswegen zweifle ich ja auch noch diese ganze Geschichte an, dass Apple wirklich ein komplett eigenes Fahrzeug baut, weil das ist ein ganz anderer Komplex als in dem sie jetzt unterwegs sind.
Wir wissen ja, Apple macht gerne alles selbst. Ja,
ja klar.
Fertigung nicht unbedingt. Ja, das hat man ja bei den iPhones ja auch gesehen, oder beziehungsweise generell bei der Technik sieht man es ja. Okay, das ist jetzt kein Auto, kann man sagen, aber im Prinzip kannst du ja alles fertigen lassen. Deswegen könnten sie auch hingehen und könnten sich die Autos, wie eben schon angesprochen, in China einfach die Produktion kaufen. Ja. Aber der Zeitplan an sich ist, denke ich mal, schon sehr ambitioniert. Hm. Wobei, wie schon erwähnt, ja, wir wissen natürlich nicht, ja, wie weit sind sie tatsächlich. Ja. Müssen sie wirklich nur irgendwo einen Schalter umlegen? Ja,
ja klar. Ja, das wissen wir nicht. Naja, okay. Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
Ja, sowieso. Und wie gesagt, ist ja noch ein bisschen hin. Also da wird es das ein oder andere Gerücht noch geben. Ja.
Kommt dann das Apple-Fahrzeug.
Ja.
Und wie du es eben schon sagtest, es ist für mich der interessanteste Punkt, in welchem Segment sie das Fahrzeug positionieren wollen. Wenn sie jetzt sagen wollen, oder wenn sie jetzt sagen würden, das wird jetzt ein wirkliches Premium-Gerät, ist es natürlich auch viel leichter zu sagen, okay, das ist jetzt so gering von der Auflage, da haben wir jetzt eine Manufaktur, in Anführungsstrichen Manufaktur.
Ich denke nicht, dass wir hier über Kleinserien sprechen von 300, 500 Autos. Ja,
nein.
Einmal das nicht. Und dann, es wird kein Golf, ja, die Menge kriegen sie auch nicht hin. Und vom Segment her, denke ich mal, wird es auch keinen, um mal jetzt bei deutschen Autoherstellern zu bleiben, es wird kein Golf, das wird wahrscheinlich auch nichts in die Richtung Passat oder C-Klasse, ja. Das wird wahrscheinlich eher, also wie gesagt, es wird auch keine S-Klasse. gehe ich auch nicht davon aus. Das wird irgendwo, ja, sich im Bereich höhere Mittelklasse, ja, irgendwo bewegen, gehe ich mal davon aus. Ja.
Naja, und wie gesagt, wenn du den Punkt erreichst mit deinen Fahrzeugen, dass du auch einen gewissen Output hast, desto schwieriger wird es natürlich auch für diesen größeren Output ein Servicenetz aufzubauen. Ne? Das ist dann der Punkt, den man dann hat. Also wenn ich jetzt eine Kleinserie rausbringe und ich baue jetzt 100 Supersportwagen, Anführungsstrichen, wie zum Beispiel, weiß ich, Königsegg oder so, ja, da habe ich natürlich viel einfacher, ein Servicenetz oder ein Serviceprogramm für diese 100 Fahrzeuge aufzulegen, als wenn ich das für Hunderttausende Fahrzeuge machen muss, ganz klar.
Ja, aber vor allem bei den Fahrzeugen, da kommt einer, holt's ab. Ja, und bringst genau. Sie wieder.
Da hast
oder
du das
oder der auch legt sich bei dir in der Garage unter das Auto und guckt mal.
Zum ja. Beispiel. Da hast ja. du natürlich auch einen ganz anderen Anschaffungswiderstand bei solchen Fahrzeugen, ganz klar. Ja. Da ist das mit inkludiert. Ich meine nur, bei solchen Kleinserien ist es viel einfacher, einen Service abzubilden, als bei einem riesengroßen Output von Fahrzeugen.
Ja. Ja.
Naja, egal. Gut, wir schweifen ab. Das bringt jetzt nichts, darüber jetzt noch weiter zu spekulieren über das Thema.
Ja, und wie gesagt, mich interessiert eigentlich mehr die Technik, die drinsteckt, ja.
Ja, das interessiert mich auch, also speziell die Akkutechnologie, das ist für mich das Interessanteste. Die andere Geschichte mit dem User-Interface und dieser ganzen UI-Geschichte, das hat Apple im Griff, davon kann man ausgehen, dass sie wissen, was sie tun.
Im Griff ist die Frage, guck dir mal einen Tesla an. Also ich bin da, was jetzt dieses knopflose oder dieses fast 100% knopflose Bedienung bedienen und nur ein großes Display betrifft, nicht unbedingt so der Freund von. Ja.
Ich auch nicht. Weil dich das Ganze viel zu sehr vom Wesentlichen ablenkt und du bist viel zu sehr damit beschäftigt, das Gerät zu bedienen, als auf die Straße zu schauen, bin ich der Meinung, dass man viele Dinge auch noch mit einem physischen Knopf realisieren sollte, als nur only touch, sage ich jetzt mal. Das ist meine Meinung. Und deswegen gibt es ja auch laut gewissen Vorschriften noch physische Knöpfe im Tesla. Zum Beispiel der Knopf für das für die Warnblinkanlage, der muss eine gewisse Farbgebung haben und der muss auch physisch sein.
Genau, Notruf, Warnblinken, ich weiß gar nicht, Lautstärke, ist das noch ein Muss? Nee.
Das weiß ich jetzt nicht, aber also bei Warnblinken weiß ich es definitiv.
Genau.
Und der muss auch so positioniert sein, dass er auch von dem Beifahrer zum Beispiel zu erreichen ist etc. Genau. pp. Dass der auch zum Beispiel sofort identifizieren kann, Moment, aber, das ist die Warnblinkanlage.
Aber selbst so Sachen wie eine Radiobedienung, die Klimaanlage, das also nur alles übers Display und dann während der Fahrt am besten noch für die Kinder hinten und mir ist kalt oder ich will es wärmer und die Lüftung bläst mir ins Gesicht. Nee, das will man während der Fahrt mit 200 auf der Autobahn nicht bedienen müssen. Ja.
So also
nicht nur übers Display bedienen müssen.
Ja, klar.
Also und dann über 30 Untermenüs noch. Ja.
Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass für gewisse Anwendungen ein physischer Knopf einfach praktischer ist, wenn man genau weiß, dass man ihn quasi blind erreichen kann, ohne jetzt groß sich orientieren zu müssen. Zack, bumm, auf den Knopf drücke ich und die Aktion ist ausgelöst oder die Klimaanlage ist reguliert oder das ist runtergeschaltet etc. pp. Das macht über einen Knopf nach meiner Meinung mehr Sinn. Ich sehe es ja bei mir, viele Knöpfe im Fahrzeug bediene ich quasi im Schlaf, Muscle Memory, ohne hinzuschauen, weil ich genau weiß, wo sie sind und ich nicht lange irgendwo auf dem Display schauen muss. Ne? Das ist halt so.
Genau.
Das ist aber das vielleicht beste ist Beispiel ja die Zukunft ist der
auch Siri im Auto.
Ja, möglich. Alles möglich.
Ja, wobei meine Frau hat ja auch Sprachsteuerung im Auto. Okay, es ist jetzt kein Siri, es ist kein Alexa. Sorry. Ja. Hey Siri.
Ja.
Es ist jetzt, wie gesagt, kein Apple, ja, es ist kein Amazon, es ist kein Google. Aber wobei CarPlay an sich bei ihr im Auto ist ja schon nice, ja.
Es macht was her.
Ich bin jetzt auch nicht so überzeugt, was jetzt die Bedienung unbedingt betrifft, aber da ist ja noch. Wie gesagt, da kann man ja noch ein bisschen was anders machen. Aber an sich, nice. Auf jeden Fall auch gerade von den Apps her einiges besser als der Autohersteller. Aber das ist ja, denke ich, jetzt auch nicht unbedingt die Überraschung.
Ja, gut, das Problem haben ja fast alle Autohersteller, dass sie mit ihrem eigenen System nicht so weit vorne sind. Mhm. Ja. Gut, dann lass uns mal vom Auto in die Kurzthemen oder in die Kurzmeldungen rüber wechseln. Die Firma Sony hat jetzt einen offiziellen Treiber für Linux vorgestellt für ihre PS5-Controller und laut Ankündigung sollen auch offizielle Treiber für die älteren Controller folgen. Was ich aus dem Artikel herauslesen konnte, ist, dass auch die ganze Linux-Community schon früher kräftig Treiber entwickelt hat. Das waren dann natürlich keine offiziell zertifizierten Treiber, geschweige denn direkt vom Hersteller. Mittlerweile ist es halt so, dass Sony offizielle Treiber angekündigt hat. Ich bin jetzt nicht so tief im Linux-Game, was Spiele anbelangt. Deswegen wundert mich diese ganze Geschichte, dass selbst Sony jetzt offiziell Treiber vorstellt. Ich gehe mal davon aus, dass sie vielleicht auch für andere Dinge benötigt werden oder genommen werden können, weil der Linux-Markt im Bereich Spiele ist ja noch kleiner als der Mac-Markt im Bereich Spiele, nach meiner Meinung. Also von daher hat mich diese Neuigkeit oder diese News etwas verwundert. Vielleicht ist das auch nur meine persönliche Wahrnehmung. Vielleicht gibt es da eine ganz andere Bubble, die riesengroß ist, die ich jetzt nicht kenne oder die ich jetzt nicht im Blick habe.
Alle Linux-Gaming ist, alle Linux generell ist schon so ein Ding, mit dem ich mich eigentlich
nicht beschäftige. Ich kenne viele Linux-Enthusiasten und die alles mit Linux tun und machen, aber ich kenne in diesem Bereich keinen, der mit Linux spielt. Das sind Leute, die in ganz anderen Welten unterwegs sind, aber definitiv nicht mit Spielen unterwegs sind.
Gibt es wahrscheinlich schon den einen oder anderen. Ja,
aber die ich kenne, aber, wie gesagt. Ne? Das ist.
Deswegen bin ich total überfragt. Das Einzige könnte wirklich sein, dass es da irgendwo Anwendungsfälle gab oder Nachfrage auch von anderen, die halt die Controller nicht zum Spielen, sondern für andere Zwecke eingesetzt haben.
Möglich. Ich meine,
genauso wie man ja mal eine Zeit lang die Wiimote auch am Mac benutzt hat, um zum Beispiel Kapitelmarken in seine Software zu setzen.
Ja. Oder die Räuspertaste dafür mit Räuspertasten zu belegen. Da gab es ja auch einige.
Genau. Wobei, da finde ich jetzt die Wiimote eigentlich auch gar nicht, oder den Controller jetzt auch nicht so schlecht, weil der von der Form und von natürlich dann auch der Anordnung der Knöpfe für so eine Einhandbedienung eigentlich ganz gut geeignet ist.
Ja, klar. Ich meine, man kann natürlich immer wieder individuelle Remote-Geschichten verwenden für Dinge, wo sie eigentlich nicht für gedacht waren. Ne? Also es ist das Gleiche wie dieses Elgato Stream Deck, das wird jetzt mittlerweile auch stark in der Podcaster-Szene eingesetzt und es wird für andere Dinge verwendet, für die es eigentlich der Hersteller gedacht hatte. Ne? Also das Gleiche, weil es einfach sehr individuell anpassbar ist und sehr individuell ansprechbar ist. Also als Beispiel.
Ja.
Und vielleicht ist auch so ein Sony-Controller dementsprechend.
Deswegen ist halt die Frage, ob es da eventuell nochmal irgendwas am Bedarf oder so gab.
Obwohl man wiederum auch herauslesen konnte, dass alle grundsätzlichen Funktionen, Touchpad etc. pp., auch von dem Treiber unterstützt werden. Also sie haben das jetzt nicht nur einfach abgespeckt, sondern sie haben zu 99% den kompletten Feature-Umfang auch unter Linux abbilden können mit dem Treiber. Also das klingt schon auch nach Spiele in irgendeiner Form.
Ja, gerade auch mit dem neuen Haptic Feedback, was du im Controller hast und was ja von vielen auch gelobt wird, wenn es halt von den Spielen richtig unterstützt wird. Sind ja auch sehr viele begeistert von dem neuen Controller. Mein Gott, PlayStation ist halt jetzt nicht meins, von daher keine Ahnung. Ja. Aber schön. Mir erschließt sich jetzt der Sinn nicht unbedingt so, aber es ist ja schön, wenn sie es machen.
Ja, genau. Gut, und dann gibt es so ein bisschen Nerd-Porn oder Tech-Porn. Ich weiß nicht, ob du den Artikel schon durchgelesen hast von den Kollegen von Tech Insight. Die haben den M1 Silicon Prozessor mal so ein bisschen aufgeschliffen oder abgeschliffen und haben mal so einen Die-Shot gemacht und haben sich das Ganze mal vom Innenleben her oder von der Prozessorarchitektur angeschaut, wie das Ding letztendlich aufgebaut und aufgeteilt ist, weil es hat ja schon so ein paar andere Aufteilungen und auch so ein paar andere Größenverhältnisse zum direkten Bruder, zum A14, was ja im Endeffekt so der sehr ähnlich ist, was man auch aus dem Artikel herauslesen konnte, ist der A14 von der grundsätzlichen Architektur oder von der Anordnung der einzelnen Segmente recht identisch. Der M1 unterscheidet sich in so ein paar Kleinigkeiten bezugnehmend auf die Grafikeinheit, die ist etwas größer, und auch auf die Bereich der Cache-Anordnung, also auf den Second-Level-Cache und auf den Level 1 Cache, da sind so ein paar Unterschiede. Das sind aber auch Unterschiede dahingehend, dass auch der M1 auch mehr GPU-Kerne hat. Von daher braucht er natürlich auch ein bisschen mehr Platz auf dem Die als jetzt der A14. Und ja, wie gesagt, die Kollegen von Tech Insights haben sich da so ein bisschen mit beschäftigt und haben so ein paar sehr beeindruckende Bilder gemacht und haben so ein paar Unterschiede herausgearbeitet, bezugnehmend auf die Anordnung der verschiedenen Segmente vom Chip. Ja. Ist schon beeindruckend, was in so ein kleines Gehäuse in Anführungsstrichen reinpasst. Ja. Wenn man sich anschaut, wie groß Intel-Prozessoren im Vergleich sind.
Ja.
Räusper, räusper. Ich glaube, 2020 war jetzt nicht so das Jahr für Intel. Ich glaube, die sind auch froh, wenn es vorbei ist.
Ja, das Jahr war und alle generell für Tech-Konzerne, sagen wir mal Apple, Amazon, Google, ja, Google vielleicht, Facebook vielleicht auch nicht unbedingt, eigentlich ein ganz gutes Jahr. Mal von der Diskussion um Marktmacht und Stellung mal abgesehen, war es eigentlich schon ein sehr gutes Jahr. Ja.
Also es gibt große Gewinner, Apple zum Beispiel, Amazon ist ein Riesengewinner, diese ganze Geschichte mit dem Online-Bestellen von zig Dingen bis hin zu den Lebensmitteln, die man mittlerweile bei Amazon ja schon jahrelang kaufen kann. Das haben sie jetzt zu Corona-Zeiten noch ausgebaut. Aber ich denke, nicht nur Amazon ist der Gewinner, auch alle anderen Lebensmittel-Einzelhändler, die verstärkt auf Online gesetzt haben oder noch mehr drauf gesetzt haben, die sind die großen Gewinner, ne? Oder auch der Eismann oder der Butterblumenmann oder wie sie alle heißen, die direkt vor die Tür liefern. Ich glaube, die haben dieses Jahr stark aus der Krise Nutzen ziehen können. Ganz klar. Ja, so ist das. Ja, gut. Was haben wir denn noch in unserer Liste? Dann lasst uns noch mal kurz in die Retro-Ecke wandern. Ein Thema, was ich sehr speziell finde, weil der Hintergrund ist so interessant. Sagt dir das Projekt Workboy was?
Nee.
Okay, aber ein Gameboy, das sagt dir schon was, ne?
Ja.
Okay, das ist gut. Da wäre ich jetzt enttäuscht gewesen, wenn er das nichts gesagt hätte. Den Gameboy gibt es seit 1991, 92, jetzt habe ich jetzt nicht im Kopf, wann es genau war, aber so die ersten beiden 90er, sage ich jetzt mal, da ist das Ding rausgekommen. Ich glaube, das war so, ja, 92 nach meiner Meinung, nach meiner Erinnerung. Und es gab da auch in dem Bereich sehr viele Third-Party-Zulieferanten oder nicht Zulieferanten, sondern Add-on-Produkte zum Aufsatz auf den Gameboy. Es gab die hauseigenen Produkte, aber es gab auch sehr viele Add-ons, zum Beispiel eine Lupe oder was weiß ich, also da gab es ja viele Möglichkeiten oder noch eine zusätzliche Beleuchtung, wenn man nachts spielen wollte, weil das Ding hatte ja keine, also in der ersten Version keine aktive Hintergrundbeleuchtung, also brauchte man da ein paar Hilfsmittel. Also es gab einen riesengroßen Zubehörmarkt, auch Akku-Packs etc. Wahnsinnig, ja, viele Geschichten.
Vergrößerungslupen.
Gläser, die dann so ein bisschen heraus, so ein bisschen nach oben Abstand hatten zum Display etc. Mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung, ganz, ganz viele Möglichkeiten von vielen Herstellern. Und eine Firma war die Firma Fabtech. Fabtech war auch so in dem Bereich unterwegs, ganz viele verschiedene Produkte zu machen. Und die hatten ein Projekt, das nannte sich Workboy. Und das wurde damals auch vorgestellt, ging aber nie in die Serie. Also es gab verschiedene Samples, verschiedene Machbarkeits-, ja, ich will jetzt nicht sagen Studien, aber lauffähige Prototypen, die auch ausgestellt worden sind. Diese Dinger sind dann aber wieder in der Versenkung verschwunden und keiner weiß, wo sie abgeblieben sind. Die Dinger hatten aber auch bei den Nutzern zur damaligen Zeit extrem viel Begehrlichkeiten geweckt, weil man konnte seinen Gameboy, man muss das jetzt immer in den Kontext der Zeit sehen, weil das war in den 90ern. Jetzt dürfen wir jetzt nicht vergessen, was das für Zeiten waren. Da war alles ein bisschen, ja, ein bisschen einfacher. Und man konnte aus dem Gameboy eine Art PDA machen. Man konnte eine Terminverwaltung drauf laufen lassen. Das war so ein Untersatz, wo man dann eine Tastatur hatte. Also so eine Art sehr minimaler PDA, sage ich jetzt mal. Ich glaube jetzt nicht, dass er so an die Palm-Geräte dran kam oder an die Ypsilon-Geräte, aber so ein sehr rudimentärer PDA. Das war der große Ansatz von diesem Workboy. Und wie gesagt, der hatte damals für sehr viel Aufsehen gesorgt. Und der war auch relativ günstig, wenn man die Dinger mit einem, oder wenn man das Ding mit einem richtigen PDA zur damaligen Zeit verglichen hat. Weil ich glaube, das Ding sollte dann im VK nur 179 D-Mark kosten. Und wenn man ja so ein Palm oder ein Psion im Kontext setzt, lag man schon beim Zweifachen oder Dreifachen von diesen 179 D-Mark. So. Das ist so die Vorgeschichte zu diesem Workboy. Und dazu gab es dann auch Software und auch der Untersatz zum Workboy hatte dann auch noch ein bisschen Speichererweiterung, also eine DRAM-Erweiterung, die dann dementsprechend mit der Software, die man dann hinten in den Slot, wo die Cartridges reingekommen sind, reinsteckte und man hatte eine Art Benutzeroberfläche, war schon eine gute Idee. So, das so zum groben Hintergrund. Und nun hat sich ein Retro-YouTuber, nämlich Lion Robertson, auf die Suche gemacht, wo jetzt diese Prototypen abgeblieben sind. Und er hat den damaligen CEO mal ganz frech angeschrieben und hat geschrieben, ja, wo stecken die Dinger denn? Mhm. Gibt es denn da noch welche von? Und der hat dann gesagt, ja, ich habe hier noch ein Gerät liegen, ich schicke dir das mal. Und das war eigentlich für mich die große Überraschung, dass es in Anführungsstrichen so einfach ist, er hat wahrscheinlich Glück gehabt, an sowas zu kommen und hat ihn das dann geschickt und der hat ein nettes Video darüber gemacht und das Ding hat auch funktioniert, also der Prototyp hat technisch noch funktioniert und das ist so die Hintergrundgeschichte von diesem Workboy, der jetzt aufgetaucht ist und wir verlinken das Video mal in den Shownotes und sehr interessant gemacht. Im Allgemeinen ist der Kanal sehr interessant, wer sich so für Retro-Handhelds interessiert, speziell geht er in den Bereich Nintendo, kann man sich mal durch den Kanal klicken, sind so ein paar nette Videos drin, aber der Workboy hat jetzt mich persönlich sehr stark interessiert, weil das auch ein Produkt war, was ich damals gerne gehabt hätte. Mhm. Was ja leider nie in die Serie gekommen ist, aber wo ich denn damals diese Vorstellungen in den Zeitschriften gelesen habe und wo es dann auch Messeberichte gab, im Fernsehen konnte man sogar Berichte sehen, da war ich dann schon sehr gehypt, aber hat ja leider niemals die Serienreife bekommen, das Produkt.
Tja.
Tja. Not macht erfinderisch, ne? Aber leider gab es ja. Die Not war nicht groß genug, dass das Ding damals zur Serie gefunden hat.
Ja, oder die Marktaussicht halt. Ja.
Ja, die Marktaussicht. Aber es muss ja halt auch Lizenzbewilligungen von Nintendo gegeben haben, wenn es halt schon eine Kombination aus Software und Hardware war, muss es ja schon so weit gewesen sein, dass Nintendo gesagt hat, okay, mach das. Sonst wäre es ja nie so weit gekommen, dass man schon Prototypen, Softwareanpassungen etc. in Kombination halt schon am Start hatte. Ne?
Ja, frag mal Sony, ja, die können dir da auch was zu sagen.
Sony, wie, inwiefern?
Nintendo, Kooperation, Produktentwicklung.
Gab es mal Kooperation mit Nintendo und Sony?
Ja, daraus ist ja die erste PlayStation entstanden.
Ach, das ist mit Nintendo zusammen entstanden, oder was?
Die hatten eigentlich für Nintendo das als CD-Laufwerk entwickelt. Dann ist das allerdings in die Brüche gegangen. Also ganz so drin bin ich im Thema nicht. Das ist halt immer so eine Anekdote, die man dann immer gerne erzählt, wenn es um Sony geht und wo sie halt heute im Konsolenmarkt stehen. Mhm. Weil ohne diese Kooperation oder diese Entwicklung damals wäre es nie zur PS1 gekommen. Ja.
Okay.
Ja, jetzt haben wir die Tech hier und diese nicht Arschlöcher, aber und dann wollen die nicht, ja, und dann lass uns doch was Eigenes draus machen. Ja. So im Prinzip. So grob über den Kamm geschoren.
Also
über den Kamm gekämmt. Kamm geschoren? Ja, egal.
Was auch immer. Ob die Luft dünn oder dick wird, das haben wir heute auch schon ein paar Mal durcheinander geworfen, von daher ist es auch egal. Ja, ich kann mich halt nur an die PlayStation 1 erinnern, dass das ein Produkt war, was so in der Platinengestaltung in meinen Augen relativ übersichtlich war. Und da gab es auch, sagen wir mal, relativ einfache Manipulationswege, dort einen Chip einzulöten, wo man dann auch Importspiele spielen konnte. Und nicht nur Importspiele, sondern auch, wenn man sich von seinem Originaldatenträger eine Sicherheitskopie erstellen wollte, konnte man das dementsprechend dann tun, wenn man diesen Chip eingelötet hat. Und das waren 3 Lötpunkte. Das konnte man auch mit einem sehr einfachen Lötkolben gestalten, das Ganze. Das weiß ich noch, dass man halt sehr viel einfache Manipulationswege hatte, um auch Sicherheitskopien dort betreiben zu können. Weil es ist ja ein optischer Datenträger, da kann ja schnell mal ein Kratzer rankommen, damit sollte man dann auch schon mal eine Sicherheitskopie machen.
Das hat es ja bei PS2 und PS3 ja, glaube ich, auch noch. Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, PS3 wurde schon schwieriger.
Ja, PS4, also bin ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber das ging auf jeden Fall bei den Geräten vorher, ging das alles noch, ja.
Also die PS...
Ja, genauso PS bei der... wie hieß die Portable nochmal? PlayStation Portable, PSP? PSP und PSP, dann die Vita, konntest du ja auch beides machen,
ja. Ja, ja, aber wie gesagt, bei der ersten Generation, das habe ich jetzt halt noch so in Erinnerung, da konntest du auch das Gehäuse sehr leicht aufmachen. Das waren, glaube ich, 8 Schrauben. So ein klassisches Design, unteres Chassis, oberes Chassis, aufklappen. Und du hast dann genau gesehen, okay, da muss jetzt der kleine Chip hin. Und da war auch so viel Platz, da konntest du dann auch locker das Ding noch mit einem kleinen Kabel dazwischen verlängern und reinlegen oder mit einem kleinen doppelseitigen Klebeband dann noch ans Gehäuse dran stecken. Das kann man ja heute so gar nicht mehr abbilden. Die Geräte sind so eng gebaut, da kannst du gar nicht mehr selbst Hand anlegen. Und bei der heutigen Platinentechnik, wenn du da nicht vernünftig mit SMD-Löttechnik arbeiten kannst, kannst du da selbst gar nichts mehr unterbringen. Und damals hast du da 3 Lötpunkte gesetzt und den Käfer eingelötet und das war's. Und das Schöne war, wenn es mal nicht funktioniert hat, dann hast du das Ding wieder entlötet und die PlayStation hat es dir nicht übel genommen. Es war eine sehr hemdsärmelige Platinentechnik. Also die war sehr... Die hat einem nicht sehr viel übel genommen, die Konsole. So habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Mhm. Ja, ja, die guten alten Zeiten. Ja, so ist das. Gut, und zum Schluss noch einen kleinen Tipp für alle diejenigen, die sich für Mockups interessieren. Erinnerst du dich noch an den Januar, wo ein Apple-Patent vorgestellt worden ist oder wo es rauskam, dass Apple sich mal wieder was patentieren lassen hat? Diesen Glas-iMac, dieses aus einem Stück geformte Mac- oder All-in-One-System. Letztendlich sollte das eventuell vielleicht mal ein iMac werden. Wohl bemerkt, nicht jedes Patent, was wir sehen, wird auch in einem finalen Produkt enden. Das sage ich immer wieder und das wird wahrscheinlich auch hier der Fall sein. Nur gab es davon logischerweise nur diese Patentskizzen und es gab keine brauchbaren Mockups. Nun hat sich ein recht bekannter Mockup-Designer der ganzen Geschichte mal angenommen und hat da mal ein paar brauchbare Mockups rausgehauen. Das verlinken wir mal in den Shownotes. Sieht ganz nett aus. Ja. Ich habe das schon wieder vergessen, dass das im Januar war. Es kommt mir auch vor wie, wie 20 Jahre. Nee, es kommt mir schon so lange vor.
Ach so, noch länger, okay.
Noch länger, ja. Ja, ja. Januar. Wenn man bedenkt, wie lange wir diese Corona-Kacke schon am Bein haben, das kommt mir vor wie zig Jahre. Das ist der Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Naja. Gut, ich würde sagen, wir könnten das Ding für heute dicht machen, oder?
Ja, da bleibt nur noch eins übrig.
Unseren Hörern einen guten Rutsch zu wünschen.
Genau, oder gut gerutscht zu haben, je nachdem, wann sie dann die Folge hören.
Ja, man kann davon ausgehen, dass nicht alle Hörer das vor Silvester hören werden. Das ist richtig, genau. Ja. Gut, gut. Denn haben wir doch unser Jahr eigentlich ganz gut rumbekommen, was auch unsere Folgenanzahl betrifft.
Den Umständen entsprechend.
Ja, wir hatten dieses Jahr keinen einzigen Ausfall.
Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen.
Doch, das kann ich dir genau sagen. Ich mache ja hier unsere Statistik.
Das ist sehr schön, ja.
Wir hatten zwar zeitlich
Verschiebungen. Kriege ich jetzt am Bonus?
Ja, wo kriege ich den Bonus denn her? Das ist das große Problem. Ne? Wo kriegen wir unseren Bonus her? Das fragen sich auch einige Vorstandsmitglieder von größeren Konzernen. Ja, gut. Dann würde ich wirklich sagen, machen wir das Ding für dieses Jahr dicht und wir werden uns hoffentlich, wenn alles gut geht, nächstes Jahr wieder hören.
Genau, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder.
Das hört sich so weit weg an, aber ist es ja gar nicht mehr.
Genau, bis nächstes Jahr dann.
Okay, bis nächstes Jahr. Tschüss. Ciao.